Was wäre, wenn? Was wäre, wenn Ostern nicht passiert ist? Ich finde dieses Bild eigentlich sehr schön. Man sieht es jetzt nicht ganz so gut, weil es relativ klein ist. Es war auch nicht kein Stein, der hier auf dem Bild ist. Es ist also auch ein, nicht wirklich 1:1. Aber ich finde das so ausdrucksstark, dieses aufgebrochene Grab. Und daneben sind so Namen wie Bonifatius, Buddha. Alle Menschen, die im Grab geblieben sind.
Gandhi
steht auch noch drauf, genau. Aber ein Grab ist aufgebrochen. Jesus lebt. Aber was wäre denn, wenn Ostern nicht passiert wäre? Im 1. Korinther 15 schreibt Paulus etwas an die Korinther dazu. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Deswegen, wir haben es vorhin, sie geht es ja an Ostersonntag. Und es ist auch wichtig, dass wir uns daran erinnern. Und ich finde es echt toll, wie die Kinder das eben auch vorgesungen und vorgespielt haben. Christus ist auferstanden. Was wäre denn, wenn Ostern nicht passiert wäre? Und Paulus schreibt hier knallhart, wir wären die dümmsten Menschen, die man sich vorstellen könnte. Weil wir unser ganzes Leben, unseren ganzen Glauben auf Fake News aufbauen. Auf Irrtümern, auf Fälschungen. Wir orientieren uns dann an schönen Worten, aber hätten am Ende nichts davon. Ein bisschen schöne Gefühle verbreiten und das wär's. Paulus schreibt, wir wären die schlimmsten Betrüger, weil wir nicht nur uns selbst etwas vormachen, sondern weil wir auch andere dazu bringen würden, Märchen zu glauben. Darum ist es nicht damit getan, wenn man meint, dass mit der Auferstehung auch nur so zu verstehen ist, dass Jesu Geist noch in uns wirkt, er aber im Grab verrottet ist. Hört man gar nicht so selten. Der Geist Jesu lebt halt weiter. Wenn der Herr aber nicht auferstanden ist, kann keiner davon ausgehen, dass wir auch einmal auferstehen werden. Das wäre die logische Konsequenz. Und darum sind das für jeden Zweifel, für jede Anfechtung unwiderlegbare wichtige Hinweise. 1. Korinther 15, 5-8. Die Hinweise, dass Jesus wirklich auferstanden ist, die Fakten, auf die unser Glaube gründet. Nur ein paar, die in der Bibel drinstehen. Dass er gesehen worden ist von Kephas, ein anderer Name für Petrus, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal. Das sind die Frauen nicht mitgerechnet, waren bestimmt auch über 1000. Von denen die meisten heute noch leben. Einige aber sind entschlafen. Das heißt, als Paulus das geschrieben hatte, hätten hunderte Leute sagen können, hey Paulus, das stimmt nicht. Aber die konnten bezeugen, hey, es stimmt, wir haben Jesus gesehen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. So schreibt Paulus von sich selber. Paulus hätte sich wie alle Apostel zusammen seine Briefe und Missionsreisen sparen können, weil ihm das keiner geglaubt hätte, wenn Jesus nicht wirklich auferstanden wäre. Es gab einfach zu viele glaubwürdige Zeugen dafür. Und bis heute gibt es Berichte, dass Jesus sich manchmal noch Menschen persönlich zeigt und sie dem Auferstandenen begegnen. Es gibt Menschen, die erleben das. Ich habe es überwiegend von Muslimen gehört, die dann eine Erscheinung hatten, merkten, das ist Jesus. Eine ganz spannende Geschichte, die ich mit ERF mal mitbekommen habe, die man uns erzählt hat, von einer Rückmeldung, die sie bekam. Da war ein Muslim, der auf der Reise war nach Mekka, was da die Muslime so machen müssten, hat immer kräftig Alkohol getrunken, obwohl er es eigentlich nicht durfte. Und als der Alkohol leer war, ist er nachts vom Zelt und hat plötzlich eine Erscheinung. Er begegnet ihm Jesus. Das wusste er im Moment noch nicht. Wie er später zurückkommt, schaltet das Radio ein, Transfer Radio, findet einen christlichen Sender, hört von Jesus und dann sagt seine Familie, von dem ihr redet, den habe ich gesehen. Und sein ganzes Leben endet. Ich habe so die Beobachtung, das ist meine persönliche Beobachtung, dass gerade dort, wo Jesus nicht bekannt gemacht werden kann, Jesus manchmal noch ganz deutlich Menschen erscheint. Und auch wo wir leben, in denen sein Geist lebt, die Kinder Gottes sind, soll er durch uns den Menschen begegnen. Trotzdem erleben auch manche das heute noch, Jesus lebt. Darum geht das, was wäre, wenn nicht, wenn damit Ostern und die Auferstehung Jesu in Frage gestellt werden sollte. Vielmehr gibt es wirklich handfeste Gründe dafür, dass wir unser ganzes Leben, unsere ganze Hoffnung und damit auch alle unsere Prioritäten Jesus, dem Auferstandenen, unterordnen. Drei kurze Gedanken dazu. Weil Jesus auferstanden ist, wissen wir, dass wir mit ihm auferstehen werden. Der Tod ist und bleibt schrecklich. Manchmal für den Sterbenden selbst, wenn es lange dauert, wenn es sehr schmerzhaft ist, immer aber für die Zurückbleibenden, die den Verlust spüren. Wir waren auf einer Beerdigung, da hieß es, sie möchten keine schwarze Kleidung und es gab einen Luftballonstart am Grab. Da hat man gesagt, wir feiern, dass jemand am Ziel angekommen ist. Ich fand es ein bisschen komisch auf der einen Seite, so gefühlsmäßig. Auf der anderen Seite dachte ich, eigentlich stimmt das. Wenn einer, ein Kind Gottes stirbt, ist es zu Hause angekommen. Traurig und hart ist es für die, die zurückbleiben. Aber dahinter steckt die Botschaft, auch einmal werden wir uns wiedersehen, eben weil es die Auferstehung gibt. Wenn wir von etwas wissen, nicht wissen, wie es geht, kann uns ein anderer zeigen, wie es geht. Das ist bei vielen Dingen in unserem Leben ja so. Ne? Wenn ich etwas nicht weiß, wie es geht, gucke ich bei jemand anderem ab, wie es geht. Wir haben jetzt im Urlaub, muss meine Batterie gewechselt werden. Ich wusste so ungefähr, dass es geht, aber nicht wie. Und dann hat ein Freund von mir das gemacht. Bis auf eins hätte ich es wahrscheinlich auch hingekriegt, aber ich habe gelernt, weil ich gesehen habe, wie es geht. Ob ich es diesmal hinkriege, weiß ich noch nicht. Aber ich weiß jetzt, dass es geht. Und das ist für mich so ein Bild auch für die Auferstehung. Jesus hat uns vorgemacht, ich bin auferstanden von den Toten. Und er hat vorher schon gezeigt, beim Jairus und anderen, er kann Tote auferwecken. Er hat es vorgemacht. Auch wenn ich manches noch nicht so verstehe, wie das gehen soll, aber ich weiß, er hat es vorgemacht, es klappt. Wie es geht, macht, das werden wir dann sehen. Aber es klappt und es wird kommen. Eben weil Jesus auferstanden ist, wissen wir, dass wir einmal mit ihm auferstehen werden. Über das Wie kann man spekulieren. Manches sagt uns die Bibel, aber es wird passieren. Und mir reicht es, wenn Jesus das weiß, wenn er es macht, und wenn ich weiß, er ist unser Freund, unser Bruder geworden. Auf ihn können wir uns verlassen. Ein zweites, weil Jesus auferstanden ist, bezeugen wir, dass Jesus lebt. Ein Schaukasten, der mal so gestaltet war, ich weiß nicht von wem, auch nicht mehr genau, wo ich das Bild hier habe, aber ich finde das so schön. Jesus ist nicht tot, ich habe heute mit ihm gesprochen. Jesus ist nicht tot, ich habe heute mit ihm gesprochen. Und diese Erfahrung können wir doch alle machen. Wenn wir Bibel lesen, Predigten hören oder uns woanders über Jesus unterhalten und sein Wort nachforschen, entdecken wir, dass Jesus zu uns spricht. Ich habe von so einem Gespräch mitbekommen, da ging es um besonders vollmächtige Predigten. Wisst ihr, was ich mal erlebt habe? Ich habe mal, in Bayern war das, habe in der Geschäftsstelle ein paar Jahre gearbeitet und da habe ich in, ich glaube, 20 Gemeinden ungefähr die gleiche Predigt gehalten. Eben, ich hatte einen anderen Job, ne, und das war aber total spannend, weil ich gemerkt habe, der gleiche Prediger, die gleiche Predigt und völlig unterschiedliche Reaktionen. Völlig unterschiedliche Reaktionen. In einer Gemeinde war ich mal so verunsichert, die haben plötzlich gelacht, wo ich keinen Joke eingebaut hatte. Und plötzlich haben sie nicht gelacht, wo ich dachte, es wäre einer. Aber auch die Reaktion hinterher, wenn Menschen kommen, ist bis heute so, und von Predigten auf die Predigten sich beziehen, die einen sagen, war heute gar nichts für mich. Die anderen sagen, das war genau das, was ich gebraucht habe. Der Heilige Geist wirkt es, Gott wirkt es. Und ganz unterschiedlich. Und auch die schlechteste Predigt kann dazu reichen, dass Gott mich erreichen kann. Es gab mal eine große Gemeindenarbeit von Krischola in Ostpreußen. Es gab so große Erweckung, dann ist der Inspektor hingefahren und hat gefragt, die Prediger, was macht ihr eigentlich da, dass so viele Menschen zum Glauben kommen? Und dann die Antwort bekommen, wir können so schlecht predigen, wie wir wollen, die kommen trotzdem zum Glauben. Kein Freibrief zum schlecht predigen. Aber was ich jetzt sagen will, Gottes Geist wirkt. Und wenn Gottes Geist wirkt, merken wir, ich bin angesprochen. Es trifft meinen Alltag, es trifft mein Leben, es hinterfragt mich, es ermutigt mich, es korrigiert mich, es baut mich auf. Kann ganz unterschiedlich sein. Aber ich habe heute mit ihnen gesprochen, heißt, ich habe heute Erfahrung gemacht. Jesus hat mich angesprochen und in mein Leben hinein. Und ebenso kommt es dann auch vor, dass ja unsere Gebete erhört werden. Mal ganz ehrlich, so unter uns, ich glaube, von vielen nicht erhörten Gebeten habe ich den Eindruck, dass ich gar nicht mehr mitbekommen habe, wie Jesus sie erhört hat. Weil ich gedanklich schon längst wieder woanders bin. Schon wieder eine neue Latte von Bitten hatte. Und manchmal staunen wir, wie schnell er antwortet, manchmal sogar bevor wir es ausgesprochen haben. Aber diesen Dialog gibt es doch und das wissen wir doch, erleben wir. Und das ist auch ein ganz starker Beweis dafür, dass Jesus lebt, den wir ganz persönlich in unserem Leben nachvollziehen können. Wir können einen Dialog mit unserem Gott treten. Weil Jesus auferstanden ist, bezeugen wir, dass Jesus lebt und man kann buchstäblich mit ihm reden. Ein drittes noch. Weil Jesus auferstanden ist, werden wir mit ihm in den Himmel kommen. Den Text, und da könnt ihr wahrscheinlich nicht lesen, das ist eine Karikatur. Hast du schon wieder in diesem Buch über die Entrückung der Gläubigen gelesen? Da steht auf der Dachrinne und wartet. Oder gespringt, keine Ahnung. In meiner Jugendzeit klebte auf vielen Autos so ein schöner Aufkleber, der hieß: Vorsicht, bei der Entrückung ist dieses Auto fahrerlos. Schon noch manchmal dran: Vorsicht, bei der Entrückung ist dieses Flugzeug pilotenlos. Schreckliche Vorstellung, oder? Auf der anderen Seite, was dahinter steckt, dieses ganz sichere Wissen: Es kommt der Tag, wo Jesus wiederkommt und wir bei ihm sein werden. Eben weil Jesus auferstanden ist, werden wir bei ihm ankommen. Wird er uns zu sich holen? Das lässt die Bibel keinen Zweifel dran. Das ist eine Tatsache, das ist eine Wahrheit. Ostern und auch noch Himmelfahrt sind Fakten, die man zwar leugnen, aber nicht widerlegen kann. Jesus ist auferstanden, er ist in den Himmel gefahren und er hat gesagt: Ich komme so wieder. Natürlich wollen wir es nicht so wie in diesem Comic leben, dass wir auf der Dachrinne stehen und springen und so mit der Entrückung rechnen. Aber wenn wir Ostern feiern, dann ist die Auferstehung und damit auch, was die Bibel sagt, dass wir zu Jesus geholt werden, eine Wahrheit, die unser Leben prägen darf und soll, das Auswirkungen haben kann. Der Philosoph Nietzsche hat den Christen einmal, ich glaube, zu Recht vorgeworfen, wenn er sagt, die Christen müssten mir Erlöster aussehen. Bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben soll. Die Christen müssten Erlöster aussehen. Bin ich noch begeistert von Jesus? Ist Ostern feiern, naja, alle Jahre wieder ein schönes Osterfrühstück? Oder ist die Freude, Jesus lebt und ich werde mit ihm leben? Ich möchte dich einladen, dieses Osterfest, diesen Gedanken nochmal weiterzudenken. Was wäre, wenn Jesus nicht auferstanden wäre? Um ganz neu zu entdecken, was heißt das für mich, was bedeutet das für mich? Und wenn du dann merkst, hey, mir fehlt eigentlich noch die Beziehung zu Jesus. Kannst du sie jederzeit mit ihm festmachen. Kannst jederzeit sagen: Jesus, dir möchte ich mein Leben geben. Ich glaube, dass du auferstanden bist. Und ich glaube, dass du das alles für mich getan hast. Und dann will ich jetzt mit dir leben. Und die, die es haben und schon erleben, denen wünsche ich neu den Mut zu sagen: Hey Jesus, danke, dass du das gemacht hast. Ich habe mich vielleicht ein bisschen dran gewöhnt. So viel ist schon im Laufe der Jahre Gewohnheit geworden. Aber es ist der Hammer, was du getan hast. Und das sollen die Menschen um uns herum sehen und spüren. Ich möchte schließen mit einem Lied, das ich aber nur vorlese, von Wolfgang Vorlinder, dass das so schön nochmal zusammenfasst, finde ich. Glauben heißt wissen, es tagt. Hell wird es, wenn man es wagt. Das alte Leben zu verlieren und neue Schritte zu riskieren, in Jesu Namen, komm doch mit. Das alte Leben zu verlieren und neue Schritte zu riskieren, in Jesu Namen, komm doch mit. Gott rollt den Stein vor unserem Tod. Schon sehen wir das Morgenrot. Wer ihm gehört, sieht, dass es tagt. Ein neues Leben wird gewagt. Ein neues Leben wird gewagt. Gott schenkt uns weiten Horizont durch seinen Geist, der in uns wohnt. Komm doch heraus aus dem Versteck und nimm dein Leben Gott nicht weg. Und nimm dein Leben Gott nicht weg. Weil Jesus auferstanden ist, hält keine Macht der Welt uns fest. Ihm zu gehorchen, zu vertrauen und mit an Gottes Welt zu bauen.